Ja, herzlich willkommen, auch von mir nochmal, ihr lieben Konfirmanden hier vorne in der ersten Reihe, liebe Eltern, Paten, Familie, Freunde, alle, die hier mit dabei sind, um diesen Gottesdienst und ich denke auch diesen Tag mitzuerleben. Ein besonderer Tag. Ja, heute sitzt ihr ohne Gottesdienstzettel da. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Also in den letzten Monaten, und da waren die Gottesdienstberichte, die waren so ein ganz wichtiger Teil gewesen. Jeder sollte mindestens 12 davon ausgefüllt haben. Und das Schöne an diesen Gottesdienstberichten hat auch gestern schon Cornelia Kaczunga in ihrer Predigt so betont. Ich habe mal so einen mitgebracht, dass die letzte Teil war, diese Frage ist bei mir offen geblieben. Und dann konnten Fragen gestellt werden und wir haben versucht, die so gut es ging eben zu beantworten. Und ich muss jetzt erstmal gestehen, ich habe noch einzelne Zettel zu Hause und da sind noch Fragen drauf und die bin ich euch noch schuldig, habe ich noch nicht beantwortet, alle komplett, so ist das. Aber ich habe ja Zeit und möchte da auch gerne heute den Gottesdienst nutzen und wenigstens noch eine Frage beantworten. Und ich würde euch auch gerne ermutigen, würde sagen, wenn ihr weiterhin Fragen habt, wenn ihr im Gottesdiensten sitzt und sagt, kapiere ich nicht oder da habe ich eine Frage zu oder wie hast du das gemeint, dann genügt ein einfacher Zettel und dann dürfen Fragen eingereicht werden. Aus früheren Gemeinden kenne ich das sogar, da gab es im Anschluss an die Predigt auch immer so ein Kreuzverhör. Da konnten also noch Fragen gestellt werden im Anschluss an die Predigt. Dann gab es eine Minute Zeit, um die Fragen zu beantworten. Manche behaupten, das könnte ich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ihr habt Fragen stellen können und wenn ich so überlege, dann wäre das nochmal meine Frage an euch, was war denn so im Lauf des letzten Jahres sozusagen die wichtigste Frage gewesen für euch? Also sagt, die würde ich jetzt nochmal ganz dick unterstreichen und irgendwie fehlt mir da vielleicht auch noch so die Antwort oder so. Ich kann zumindest von mir sagen, dass es eben auch so eine Frage war, wie ich hier noch auf einem Zettel habe. Da hat nämlich einer von euch geschrieben, diese Frage ist bei mir offen geblieben. Und dann schreibt er, woher man weiß, was der Sinn des Lebens ist. Es war auch nicht so viel Platz jetzt auf dem Zettel, das zu beantworten. Woher weiß man, was der Sinn des Lebens ist? Also mal kurz gesagt, das ist schon mal gut, wenn man solche großen und wichtigen Fragen stellt oder auch sich stellt. Für mich hat diese Frage sehr viel zu tun mit dem, was ich eben auch schon gelesen hatte, da diesen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, dass da Leute in Jerusalem ankamen und gesagt haben, wir haben da was gehört. Von einem Jesus haben wir was gehört. Und den Jesus, den würden wir gerne näher kennenlernen. Und das ging auch mir so. Ich muss gestehen, nicht mal so sehr im Konfirmandenunterricht. Bei mir kam eigentlich die Frage nach Jesus erst so in den 1-2 Jahren danach auf. Aber das hat mich sehr beschäftigt, auch die Frage, wozu eigentlich bin ich hier auf dieser Erde und hat das was mit diesem Jesus zu tun? Es gibt einen berühmten Autor, C.S. Lewis, der hat die Chroniken von Narnia verfasst, die auch verfilmt sind. Ich glaube, hier am Wochenende sind sie auch im Fernsehen wieder zum Teil zu sehen. Und dieser C.S. Lewis hat sich auch sehr intensiv mit Jesus befasst und hat letztlich gesagt, es gibt nur drei Möglichkeiten. Ja, entweder Jesus ist wirklich der, der behauptet hat zu sein. Und er hat einiges davon behauptet, was ziemlich groß ist. Oder er war ein Lügner. Oder, was auch nicht viel besser wäre, aber es wäre tragisch, er war in gewisser Weise ein Größenwahnsinniger. Ja, tickte nicht ganz richtig im Kopf. Und wie gesagt, das wäre tragisch. Also, Johannes beschreibt diese Szene, dass Leute nach Jerusalem kamen und die haben auch gesagt, wir haben von Jesus gehört, wir würden den gerne einmal kennenlernen. Gibt es eine Möglichkeit? Und gut, das ist keine Frage. Ja, wir möchten gerne Jesus kennenlernen, aber man kann das so umformulieren. Wer ist das? Dieser Jesus. Und ich selbst beschäftige mich jetzt schon etwa so 37 Jahre mit dieser Frage. Also das ist so, kann man jetzt ein bisschen ausrechnen, Zeit seit meiner Konfirmation. Und ich habe dann angefangen, wie gesagt, eigentlich erst nach der Konfirmandenzeit, das Markus-Evangelium zu lesen. Das waren 16 Kapitel, habe ich mir ausgerechnet. 16 Kapitel, das schaffst du. Ist nicht so viel. Später das Johannes-Evangelium noch draufgepackt. Das war ganz schön, weil da auch am Anfang kommt so ein Typ vor, der heißt Nathanael. Und das war ein ziemlich skeptischer Zeitgenosse. Der hat so gleich gesagt, Jesus, wo kommt der her? Was, der kommt aus Galiläa. Aus Galiläa, meine Güte, da kommt nichts Besonderes her. Kann gar nicht sein. Und ich war auch skeptisch damals. Von da hat mich das Johannesevangelium auch angesprochen, weil ich dachte, naja, wenn da so skeptische Leute zu Wort kommen, dann ist das vielleicht auch was für mich. Und dann habe ich so peu à peu durch das Lesen in der Bibel Jesus kennengelernt. Und ich muss auch nach 37 Jahren sagen, ich habe keinen glaubwürdigeren Menschen kennengelernt, ich würde sogar sagen in der Geschichte der Menschheit kennengelernt, als diesen Jesus. Und eines ist mir besonders, oder fällt mir immer wieder besonders an Jesus auf. Klar, der hat sich auch mit Leuten auseinandersetzen müssen, ja. Kennt ihr vielleicht auch, dass man sich mit Leuten auseinandersetzen muss? Er hat das verbal gemacht und man kann sagen, er hat nie auch nur einem Menschen ein Haar gekrümmt. Und selbst, das ist so, glaube ich, die kritischste Situation gewesen, als einer seiner Freunde in Notwehr sozusagen einem anderen ein Ohr mit dem Schwert abgeschlagen hat, hat Jesus kurzerhand, so wird es jedenfalls von Johannes auch berichtet, hat Jesus dieses Ohr wieder geheilt. Und wenn ich Jesus bis zum heutigen Tag so vergleiche mit anderen Religionsstiftern, dann muss ich sagen, Jesus zieht dann nie den Kürzeren. Also ich ermutige euch, das nochmal zu überprüfen. Ja. Nochmal, da waren Leute, die wollten Jesus kennenlernen. Und das Spannende ist ja, die wollen den persönlich kennenlernen. Klar, die hatten was gehört, aber jetzt ging es ihnen darum, ihn persönlich kennenzulernen. Ich hatte einen alten Facher, der hat immer gesagt, was nicht per du ist, ist per du. Habt ihr Französisch in der Schule? Ich hatte das auch nicht so wirklich. Was nicht per du ist, ist per du. Das heißt, wenn du nicht persönlich mit einem wirst, ja, dann taugt das nichts. Per du taugt nichts. Jesus nur vom Hörensagen kennen, taugt nichts. Jesus nur vom Konfi-Unterricht her kennen, das taugt nichts. Jesus persönlich kennenzulernen. Das taugt was. Also, die richtige Frage, die muss man stellen und dann kommt man auch irgendwie auf die Antwort. Die Leute, die wollten Jesus kennenlernen und dann haben sie einen angesprochen, Philippus, und der hat noch einen anderen angesprochen, Andreas, und hat gesagt, komm, wir gehen mal zu Jesus und wir erzählen dem mal davon, dass da ein paar sind, die wollen Jesus näher kennenlernen. Und wenn ich mir diese Szene so vorstelle, dann hätte ich jetzt erwartet, was eine Steilvorlage für Jesus, der könnte doch jetzt mal wirklich die Werbetrommel für sich rühren. Das waren jetzt übrigens, habe ich das erzählt, das waren Nicht-Juden gewesen. Also sonst hat er ja viel mit Juden zu tun gehabt. Jetzt kamen eben mal Nicht-Juden auf Jesus zu, wollten ihn kennenlernen. Wäre eine Riesensache gewesen zu sagen, das sind Leute, die haben noch nie was wirklich von mir gehört. Also da gehe ich mal voll in die Offensive. Ja, so nach dem Motto, komm zu mir und deine Probleme gehen. Oder du hast Sorgen, Jesus sorgt für dich. Ja, da hätte er so ein bisschen Werbung gemacht. In eigener Sache. Aber Jesus macht das nicht in dieser Situation. Das ist komisch. Leute wollen ihn kennenlernen. Vielleicht habt ihr auch gesagt, ich wollte eigentlich auch Jesus kennenlernen. Und jetzt hier in dieser Geschichte zumindest sehen wir, Jesus macht keine Werbung für sich. Ganz im Gegenteil, finde ich jedenfalls so von dem, was er sagt. Der spricht nämlich von einem Weizenkorn. Also, das ist komisch. Ja, der spricht von einem Weizenkorn. Ich habe Weizenkörner mitgebracht und ich möchte euch gerne, Pfarrerin Katschunga hat es ja schon angedeutet, die Hände füllen. Ja, was kann man nicht alles mit solchen Weizenkörnern machen? Jesus sagt sehr pointiert, wenn dieses Weizenkorn ausgesät wird auf fruchtbarem Boden, dann wird das eine fruchttragende Ehre, eine fruchtbringende Sache. Und Jesus spricht sozusagen vom Geheimnis von Saat und Ernte. Und was er letztlich sagen will, ist ja, dass er sagt, im Grunde genommen erzähle ich euch hier etwas über euer Leben. Erzählt Jesus etwas über unser Leben. Und er sagt, und das klingt ziemlich pointiert in Vers 24, Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Boah, ja, also vom Sterben und Leben haben wir, glaube ich, zuletzt im Zusammenhang mit der Taufe gesprochen. Und da sind wir auch ziemlich nah dran an dem, um was es Jesus geht und wo er den Sinn des Lebens sieht. Man muss sterben, um zu leben. Also ich stelle mir, wie gesagt, Werbung für den Glauben schon etwas anders vor. Aber auch das habe ich in den letzten 37 Jahren gelernt. Im Glauben geht es nicht um meine Bedürfnisse, es geht nicht um Bedürfnisbefriedigung. Jesus ist, ich hoffe, ich verrate damit nichts Neues, Jesus ist weder eine Glücksfee noch ein Goldesel. Der funktioniert auch nicht mit Pricklebrit und schon habe ich, was ich will. Jesus ist radikaler. Er sagt dann noch hinten dran, Vers 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Die Frage lautet ja letztlich nicht, was macht ihr mit diesen Weizenkörnern? Das ist natürlich auch eine spannende Frage, keine Ahnung, was ihr mit denen so alles noch treiben würdet. Aber überlegt mal, diese Weizenkörner, das ist euer Leben und das ist ja die Frage. Was macht ihr mit oder aus eurem Leben? Das kann man für sich behalten, so wie ihr diese Weizenkörner für euch behalten könnt. Du kannst natürlich auch, so wie die Weizenkörner sozusagen, dass man den aussät, so kann man auch sein eigenes Leben investieren. Und wer schon mal ein bisschen was von Investitionen gehört hat, vielleicht kann man da nochmal die Eltern oder wen auch immer befragen, der weiß, natürlich sind Investitionen immer auch mit Risiko verbunden. Man weiß nicht so richtig, macht man damit Gewinn oder macht man damit Verlust? Und das ist das Spannende. Selbst wenn ich Weizenkörner aussehe, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, geht die Saat auf, geht sie nicht auf? Aber wenn ich es für mich behalte, da kann ich euch schon sagen, wenn ihr diese Körner so in der Tasche behaltet, da wird da mit Sicherheit, werden die sich nicht vermehren. Also das wäre sehr, nein, wird sich nicht vermehren. Wird sich nicht vermehren. Nur wenn ihr bereit seid, diese Weizenkörner zu investieren, wenn ihr bereit seid, euer Leben zu investieren, dann kann da etwas Größeres draus werden. Und auch mein letzter Punkt, der dreht sich nach der richtigen Frage und der falschen Antwort von Jesus, oder vielleicht war es doch die richtige Antwort von Jesus, dass er hier sehr deutlich Klartext spricht, um was es im Glauben geht, nämlich sich zu investieren, sich auf etwas ein- oder auf jemanden einzulassen. Dann spricht er von, oder spreche ich zumindest, von der richtigen Entscheidung. Also nochmal, mit dem Weizenkorn oder den Weizenkörnern, ich war ein bisschen großzügig, ist das wie mit dem Leben. Du kannst das ganz ängstlich behüten. Manchmal sind es auch vielleicht eure Eltern, Familie, Freunde, die euch ängstlich behüten. Kann man machen. Dann hast du quasi ein kleines Weizenkorn und das ist es. Mehr wird das nicht. Oder aber du wagst es, das zu investieren. Und auf Deutsch gesagt, sage ich mal, wagst es, dich auf diesen Jesus einzulassen. Und vielleicht ist das ja immer noch so eine unbekannte Größe. Und ich fürchte, auch nach 37 Jahren habe ich noch nicht ganz diesen Jesus kennengelernt. Die Älteren unter uns, die wissen das. Das ist auch wie, wenn man sich auf einen Menschen einlässt. Selbst wenn man ihn heiratet, kann man nach 37 Jahren noch nicht unbedingt sagen, den kenne ich in- und auswendig. Die Jünger Jesu, die mit Jesus unterwegs waren, die wussten auch nicht so wirklich genau, auf wen sie sich da eingelassen hatten. Aber immerhin, so von einigen Jüngern hören wir das, die konnten Boote und Fischernetze zurücklassen und haben sich darauf eingelassen, das zu werden, was Jesus einmal nannte, Menschenfischer. Was sollte man sich darunter vorstellen? Aber so ist Jesus. Er sagt, es ist dein Leben und mit diesem Leben kannst du letztlich machen, was du willst. Du kannst es für dich behalten, du kannst es investieren. Du kannst dich auf mich einlassen und dann, ja, kann es sein, dass dein Leben etwas ganz Großes wird. In Vers 35 beziehungsweise in 36 sagt Jesus dann, haltet euch an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Menschen, die ganz vom Licht erfüllt sind. Wenn Jesus vom Licht spricht, dann meint er immer auch im Sinne sozusagen davon, dass das Orientierung gibt. Jesus will Orientierung geben. Das ist ein schönes Wort auch in unserer Sprache. Ja? Also ich bin völlig desorientiert, das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wo es in meinem Leben lang gehen soll. Aber wenn ich die Orientierung habe, dann weiß ich, wo es lang geht. Und das möchte Jesus sein. Der möchte Orientierung geben. Wo geht's lang? Und er sagt, wenn ich mich an Jesus orientiere, dann werde ich selber vom Licht erfüllt. Und das heißt, ich selber kann auch wieder anderen Orientierung in ihrem Leben geben. Da sind wir nochmal so ein bisschen beim Weizenkorn. Ja? Jesus ist immer daran gelegen, dass sich etwas vermehrt, verstärkt, vergrößert. Und auch hier spricht er sozusagen davon, er sagt, es geht ja nicht nur darum, dass ihr für euer Leben Orientierung habt, sondern es geht eigentlich noch viel, viel mehr darum, dass ihr auch anderen Orientierung geben könnt. So die Frage, ja, will man selber so orientierungslos durchs Leben gehen, desorientiert sein, oder will man jemanden sein, der sagen kann, ich weiß, wo es lang geht. Und wenn du einen Weg suchst, der sich lohnt, dann folge mir so, wie ich Jesus folge. Mit Jesus leben, das heißt zunächst mal ganz schlicht und einfach, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen und immer wieder beten. Also Jesus Fragen stellen oder ja, mit Jesus diskutieren, das kann man alles abends, wenn man zu Bett geht oder wie auch immer, was der geeignete Ort oder die geeignete Zeit ist. Und Jesus verspricht, dann wird sich was in deinem Leben verändern, so wie ein Weizenkorn, das sozusagen ausgesät worden ist, sich verändert, dann gibt es einen Keimling und dann, wie gesagt, wird da so eine ganze Ähre daraus, die Frucht trägt. So wird sich was in deinem Leben verändern, wenn du dich auf Jesus einlässt und du wirst vom Gottesgeist, vom Heiligen Geist erfüllt und dieser Geist Gottes, so beschreibt das die Bibel oft, die verändert Menschen total. Aus ihrem Selbstbezug werden das oft selbstlose Menschen. Oder herzlose Menschen werden herzliche Menschen. Die Bibel sagt es banaler, wer sich auf Jesus einlässt, der wird Jesus immer ähnlicher. Und ich kenne solche Menschen und ich muss sagen, ich bin gerne in der Nähe von solchen Menschen, weil die was ausstrahlen, nämlich das ausstrahlen, was offensichtlich auch Jesus ausgestrahlt hat. Das ist die große Frage. Ja? Wenn ich nochmal fragen würde, was ist denn eigentlich der Sinn des Weizenkorns? In der Hand des Seemanns ist das ganz klar. Das Weizenkorn zu behalten wäre töricht. Dann werde ich keine Ernte einfahren. Und ich meine, das wäre genauso töricht, wenn ihr sagt von eurem Leben, ich behalte das für mich. Sich auf Jesus einzulassen ist Risiko. Klar, man weiß nicht so genau, was einen erwartet. Aber es könnte doch sein, dass das, was Jesus hier verspricht, dass das eintrifft. Und Glaube rechnet damit, dass am Ende Jesus Recht behält. Amen.